Wieso machen wir in der Quartierklo? Schau dir das noch. Du die Windeln auf. Aber der Blick, was meinst du so? Hallo, willkommen zu der Daily Mill vom Mittwoch von dieser wunderschönen Novemberwoche. Weihnachten nähert. Nächste Woche hat es dann wahrscheinlich bereits Osterhäse in den Läden. Wunderbar. Wir fangen an in der Daily Watch mit einer Story, die ich fast schon in eigener Sache mache, weil ich bin von grosser Furcht erschüttert. Schau dir mal das hier an. Es ist ein Geschenk der Salzbarone. Scheußlicher Kreisel nervt Aargauer Dorf. Die Schweizer Salinen planen ein umstrittenes Kunstwerk auf einem Kreisel zwischen Möhlin, Aargau und Rheinfelden, Aargau. Was als Zeichen der Wertschätzung gedacht war, sorgt in der Region für Kopfschütteln. Jawohl, die Schweizer Saline AG. Die wollen einen Kreisel stiften. Ich weiss jetzt nicht, Kreisel zwischen Möhlin und Rheinfelden. Ich weiss jetzt nicht, zu welcher gemeint. Das gehört, da steht da irgendwie nicht. Irgendwo zwischen denen hat es einen Kreisel und dort wollen sie den Kreisel gestalten als Zeichen der Wertschätzung. Und zwar, wie der Regierungsrat Konzession zum Salzabbau im Bezirk Rheinfelden verlängert hat. Liebe Schweizer Saline AG, ihr gehört den Kantonen. Wir sind keine private Unternehmen, ihr gehört den 26 Schweizer Kantonen. Natürlich verlängert der Regierungsrat eure Konzession zum Salzabbau. Wir brauchen Salz und mir ist sonst niemand bekannt, der Lust hat zum Salz abbauen. Das sind nur ihr. Also ihr müsst euch eigentlich nicht erkenntlich zeigen. Haben sie jetzt aber trotzdem gemacht. Sie haben einen Wettbewerb durchgeführt unter Künstler von Munimolane. Und jetzt soll dort ein 7 Meter hohes Betonobjekt entstehen von einer Künstlerin namens Esther Mattis, Klammer 40, Klammer zu. Und sie hat sich vom Ursprung des Schweizer Salzes inspirieren lassen. Schauen wir mal, wie die Inspiration so rausgekommen ist in einer Visualisierung. Der Kreisel besteht noch nicht, stirbt noch nicht, aber man könnte die Visualisierung anschauen, bitte sehr. So, da ist das. Und in den sozialen Medien laufen die Leute amok. Hässlich heisst so, scheusslich, Armutszeugnis. Es sieht aus wie Panzersperren oder es sind zukünftige Schandfleck zu Möhlin. Ah, zu Möhlin ist das offenbar. Gut, ja. Also, ich finde es jetzt auch kein Augenschmaus, aber über Kunst habe ich auch schon drüber geredet. Lässt sich ein schlecht stritten, gell? Liegt im Auge des Betrachters. Aber, wieso mich das erschüttert ist, ich wohne in der Gemeinde Au. Also AU, wie Aua, Bobo, AU in Kalten St. Gallen, in St. Galler Rital. Und wir haben laut mehrjährigen wissenschaftlichen Auswertungen in Form von Leserkommentaren und Leserumfragen, zum Beispiel im Blick, wir haben den hässlichsten Kreisel der Schweiz. Jawohl, den haben wir. Schaut mal da, so sieht der aus. Der steht sehr zentral bei uns in der Gemeinde. Sehr zentral. Kommst du wirklich nicht dran vorbei. Und er wird so als Gacki-Kreisel und so benannt, weil, er ist so grusig. Er ist wirklich so grusig. Den verstehe ich auch von einer Künstlerin. Ich weiss jetzt gerade nicht mehr. Wie sie heisst, sie hat Glück gehabt, ich kann sie nicht erwähnen. Ich liefere den Namen noch an. Jedenfalls, wir haben den grusigsten Kreisel 2020 von der Blickleserschaft zum grusigsten Kreisel in der Schweiz gehört. Also, liebe Aargauer, den Titel lasse ich mir nicht nehmen. Und euer Ding ist nicht schön, finde ich, aber er ist nicht so grusig wie unser. Also, wir bleiben auf Platz 1, ihr könnt sicher sein. Ihr habt einfach vorgehabt, gell? Ja. Ihr habt als neues, Marketinginstrument, dann wollen wir den hessischen Kreisel von der Schweiz haben. Nein, der bleibt schön da. Habt ihr auch grusige Kreisel daheim? Aber, schicken wir jetzt bitte, ich blende meine Mailadresse ein, aber schicken wir keine grusigen Kreisel. Können wir nicht einmal nach schönen Kreisen suchen? Ich meine, offenbar gibt's grusige Kreisel im Teufel so ab in der Schweiz. Da hat's immer ganz viele Einsendungen, wenn der Blick wieder fragt. Schicken wir mal, wenn ihr einen schönen Kreisel habt. Nicht mehr wundert. In Appenzell hat's einen, wo so zwei Schwinger draufstehen. Den finde ich noch echt cool. Nein, nicht Schwinger. Wohl Schwinger. Sind Seilzücher oder Schwinger? Nein, sind Schwinger. Ich glaube, sie haben mal Seilzücher gemacht, weil man Seilzüch WM kein. Ich bin abgeschweift. Jedenfalls, es gibt doch sicher auch schöne Kreisel. Wenn ihr einen schönen Kreisel habt, also nicht daheim, sondern dort, wo ihr wohnt, in der Gemeinde, dann schicken wir das Bild, dann können wir mal einen schönen Kreisel anschauen. Weißt du, das ist eine positive Sendung, eine Lebensfreude. Ja? Können wir die anschauen. Gut, so. Dann treffen wir eine Dame namens Katja Diehl. Sie ist Autorin, Podcasterin und Verkehrswendeaktivistin. Ihr seht es mal an, wenn ich jetzt gerade denke. Gut, schau, so sieht die Dame aus. Und nein, ich glaube, sie hat sich im Fall nicht festgeklebt. Sie sitzt einfach so auf dem Asphalt, ohne Sekundenkleber. Aber logisch, es hat natürlich eine politische Konnotation. Also sie hat da schon ein bisschen Andeutungen machen auf Klimakleber. Sonst würde sie ja nicht auf den Asphalt oder auf Blättchen oder auf, ja, ihr wisst, was ich meine, auf den Boden hocken. So, gut. Was sagt jetzt die Frau Katja Diehl? Kathi, was sagt Kathi? Da. Mobilitätsexpertin Katja Diehl fährt den Golf-Variant ihrer Eltern, weil am Land keine Alternative existiert. Dabei würde sie sich lieber On-Demand-Busse wünschen. Schließlich bewegen sich Autos durchschnittlich nur 45 Minuten am Tag, die restlichen 23 Stunden stehen sie ungenutzt herum. Gut. Jetzt haben wir erfahren, was die Eltern von der Mobilitätsexpertin Katja Diehl für ein Auto fahren. Marke plus Modell ist jetzt, finde ich jetzt unnötig. Okay. Sie wohnt am Land. Weißt du eigentlich, sind wir zu Österreich, oder was? Am Land. Sie wohnt auf dem Land. Die Schweiz heisst auf dem Land. So. Und sie hat lieber On-Demand. Bus. Und das Auto weg. Ja, Frau Katja Diehl, das Leben ist kein Wunschkonzert. Es gibt jetzt halt nicht einfach ein On-Demand-Büsse, nur weil sie gerne eins hätten. So, aber der Punkt ist, sie findet, Autos sind die grösste Zeit vom Tag für Leute zu brauchen. Das stimmt blöd umeinander. Auf einem Parkplatz, daheim oder in der Firma oder wo auch immer. Nur eine Stunde pro Tag, nicht einmal 45 Minuten nutzen wir Autos. Wie ist die Zahl eigentlich entstanden? Hat man dann alle Autos, die einfach Jahr ein, Jahr raus bei der Autogarage rumstehen, hat man die auch gezählt? Dann kommen wir natürlich schon auf das. Es gibt Leute, liebe Frau Diehl, wo das Auto mehr brauchen als sie den Golf-Variant für ihre Eltern. Es gibt Leute, die sehr viele Stunden pro Tag im Auto hocken, ob sie wollen oder nicht. So, aber jetzt habe ich mir etwas anderes gefragt. Wenn jetzt die These ja ist, dass etwas, wo man nur 45 Minuten pro Tag braucht, dass das auch weg kann und dass doch stattdessen irgendeine On-Demand-Lösung müsste haben, habe ich mir überlegt, wie viel Zeit brauche ich pro Tag das Klo, das WC? In Normalbetriebszeiten vermutlich, keine Ahnung, 10 Minuten. Wenn es übel läuft, 4 Stunden. Also, ich meine, das ist ja dermaßen ineffizient. Also, wieso machen wir nicht ein Quartierklo? Oder ich könnte ein Open WC machen bei mir. So mit einem Teffel draussen vor der Tür, dass die Nachbarn wissen, die können bei mir aufs WC. Und der Nachbar kann dann eine Sauna oder ein Fünfer machen aus seinem bisherigen WC. Das fände ich eigentlich noch schön. Bachofen auch. Aber Bachofen, ein paar Wochen, 3x20 Minuten. Das ist ja unglaublich. Nein, und für das verbaut man das Ding. Komm, Quartierbachofen. Oder ein Pizza, wie heisst das Ding da? Ein Pizzaofen. Statt einem Kreisen machen wir einen riesigen Pizzaofen in der Gemeinde. Und dann können am Abend alle dort ihr Zeug backen. Dann brauchen wir keinen Backofen mehr. Und übrigens, der Balkon, der ist auch, also der ist kein halbes Jahr pro Jahr im Einsatz. Der kann auch, was machen wir? Den können wir reinnehmen im Winter. Den Balkon können wir reinnehmen. Wie ist grausam effizient, man braucht den nur halbjährig. Frau Diehl, ist mir völlig gleich, wie viele Autos Sie fahren. Hören Sie auf über Automeckern, weil sie wenig genutzt werden. Sie sind dann, wenn man es braucht, saunützlich. Und ein kleines Stück Freiheit, das tut mir leid, auch wenn Sie es nicht gern hören. Das eigene Auto ist ein kleines Stück Freiheit. Ich kann mich jetzt nachher gerade einfach reinhocken und irgendwo anfahren und muss nicht in einem On-Demand-Bus nachtelefonieren. Gut. Nächstes Thema. Altes Thema. Bargeld. Mögen Sie erinnern, zweimal darüber geredet. Polarzauber, der Veranstalter vom Weihnachtsmarkt im Hauptbahnhof Zürich, hätte das Bargeld abschaffen und nicht nur das haben schon ein paar Märkte gemacht, sondern gerade auch noch Händler abstrafen, die heimlich hätten wollen Cash reinnehmen. Und jetzt müssen sie zurückkrebsen, weil es grossen Widerstand gegeben hat. Und jetzt geht es da weiter. Schaut hier. Aufschrei um Bargeld, vielen geht es ums Prinzip. Sowohl das Kunsthaus als auch der Weihnachtsmarkt und Zürcher Hauptbahnhof wollten die Bargeldzahlung abschaffen. Das löst eine Welle der Empörung aus. Doch warum hängen Menschen so sehr an den Nötli? Verhaltensökonom Marcel Stadelmann klärt auf. Jawohl. Ein Verhaltensökonom. Wann haben eigentlich die Zeiten aufgehört, wo die Leute noch irgendetwas normal studiert haben, wo man auch wirklich dann irgendetwas für die Menschheit hätte können machen, wo man hätte können brauchen? Ich weiss es leider nicht. So. Also, man hat es mit Wegsmärz zu tun. Und wie ihr wisst, liebe ich Experten über alles. Ich liebe Experten dermaßen, ich könnte es essen. Also, darum widme ich mich jetzt dem Verhaltensökonom Marcel Stadelmann. Was sagt er denn? Er wird doch gefragt, warum rudern Unternehmen zurück, anstatt zu ihrer Entscheidung zu stehen und abzuwarten, was passiert? Und seine Antwort, aufgrund des öffentlichen Aufschreis. Viele Unternehmen wollen nicht die Ersten sein, die sich exponieren und die gesamte Verärgerung der Bevölkerung abbekommen. Es gibt aber auch Fälle, in denen Unternehmen bewusst und strategisch an die Thematik herangegangen sind. Dann sagt er weiter, meiner Ansicht nach sind es nur wenige Menschen, die sich wirklich so stark ärgern. Diese Menschen sind sehr laut und können sich stark Gehör verschaffen. Das Thema polarisiert, weshalb die Medien darauf aufmerksam werden. Gut, also ja, das ist eine Expertise, wo mir, glaube ich, auch der Kari am Stammtisch hätte ich können erzählen, für den musst du nicht Verhaltensökonom sein, aber vor allem Herr Marcel Stadelmann. Was Sie da beschreiben, der Effekt von einer lautstarken Minderheit, die in keiner Art und Weise eine Mehrheit repräsentiert, aber einfach einen Saulärm macht in den sozialen Medien und blöd umetrözelt und so weiter. Und dann Unternehmen in Knie zwingt in Tageseile zum Reagieren darauf. Für das gibt es viel, viel bessere Beispiele als das Bargeld. Zum Beispiel den Mohrenkopf. Weißt du, es langt so ein einzelnes, frustriertes, gelangweiltes Säckchen, wo dort Migros läuft und hoch, oh grundgütiger, einen Mohrenkopf sieht, der auch so heisst und ein Föteli macht und auf X stellt und 20 Minuten und Watson schickt. Und dann säckeln die Detailhändler-Säckchen, die säckeln und entschuldigen sich und kriechen zu Kreuz und nehmen das Ding aus dem Sortiment raus. Das ist das, was wir im Moment auf täglicher Basis erleben. Das Bargeld finde ich ganz ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, dass am Bargeld wesentlich mehr Leute hängen, als es Leute gibt, die ein Problem mit dem Mohrenkopf oder dergleichen haben. Ganz, ganz sicher. Aber lustigerweise, der Verhaltensökonom Marcel Stadelmann, der würde ja nie so reden und sagen, ja, der Mohrenkopf, schauen Sie, das sind nur ganz wenige Menschen, die sich so wirklich ärgert, aber die sind halt wahnsinnig laut und die Unternehmen haben dann die Angst, um sich exponieren und dann reagieren, zum Flüchten. Beim Mohrenkopf würde ich es nicht sagen. Beim Bargeld, das er wahrscheinlich selber nicht so toll findet, dort kann er ein Feindbild kreieren. Und dann habe ich auf X noch etwas gefunden zu dem Thema, da hat jemand gepostet, der coole Nasenbär. Leute, die rufen, nur Bargeld ist Freiheit, wissen anscheinend nicht, dass jeder Schein nummeriert ist. Der coole Nasenbär geht mir übrigens sowieso grauenhaft auf die Nerven. Erstens ist er nicht cool und zweitens finde ich Nasenbären find ich so richtig lässige Viecher. Und darum regt es mich auf, dass sich so ein blödes Säckchen den Namen gibt. Genau, aber ist seine Freiheit. Aber jetzt, was ist das für ein Argument? Ah, Bargeld ist gar nicht anonym. Da hat es eine Nummer drauf. Ja, cool Nasenbär. Es hat eine Nummerierung auf Ski. Aber wenn ich einen Kiosk gehe, und ich auge mich auf und eine 20er-Note gebe. Die Frau im Kiosk, die macht nicht ein Foto von mir, kopiert meinen Ausweis und schreibt sich die Seriennummer vom 20er-Note-Leben an. Macht sie nicht. Und wenn sie es macht, macht sie es extrem unauffällig. Also Chapeau, dann habe ich noch nie etwas gemerkt. Die Nummer auf dem Ski, die ist nicht auf mich zurückzuverfolgen im Normalfall. Ausser ich überfalle eine Bank und klaue Luther durchnummerierte Ski und fliege dann wegen dem auf. Aber ich überfalle höchstens zweimal pro Jahr eine Bank. Also das ist nicht so wirklich relevant in meinem Fall. Ansonsten hat die Nummerierung von diesen Ski überhaupt nichts zu suchen in dieser Thematik. Und es beweist nur, dass die Leute, die wieder denen, die am Bargeld festhalten, die einfach runter machen wollen, dass denen kein Argument zu blöd ist. So, apropos blöd, schauen wir mal da. Analoge Zeit. Jugendliche scheitern an analoger Uhr. Das brauchen wir nie. Viele Jugendliche können heute die analoge Uhr nicht mehr richtig lesen. Selbst im Berufswahlalter scheitern viele an den Zeigern. Grund dafür ist laut Experten die allgegenwärtige digitale Zeit. Ich glaube, da habe ich aus 20 Minuten geklaut, wenn ich mich richtig erinnere. 20 Minuten. Ich habe ein Expertbuch, um euch zu erklären, dass die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche die Uhr nicht mehr können, lesen, so mit den Zeiger und den Zahlen, dass das zusammenhängen könnte damit, dass überall digitale Uhren hat, wo die Uhrzeit einfach in nackten Zahlen ihr habt ein Expertbuch für das, wirklich. Und lasst den da dann noch in einem längeren Artikel ausführen. Es ist ja logisch, dass an dem liegt. Wenn du auf dem Handy und überall im öffentlichen Raum einfach 11:27 Uhr, also 11.27 hast, ja, dann weisst du, es ist 11:27 Uhr und dann musst du halt dich gar nicht mehr bemühen, um die analoge Uhr zu lesen. Was natürlich eine Dramatik ist eigentlich. Also, ich habe gemeint, man denkt da im Kindergarten und sicher in der Unterstufe, denkt man da in der Schule schon mal anschauen, aber offenbar verlernen dann da die Jugendlichen das dann irgendwie wieder. Ja, ist der Lauf der Zeit, stirbt niemand wegen dem. Ich finde es ein bisschen traurig, weil ich ein Uhrenfreak bin, da gebe ich zu, aber, dass man einen Experten für das gebraucht hat, ja. Und übrigens, die Ostschweiz ist der Zeit da voraus. Die Jugendlichen, die können ja keine analoge Uhr mehr lesen. Und St. Gallen hat am Hauptbahnhof eine Uhr installiert, die konsequenterweise gar niemand lesen kann. Da, schauen mal, das ist, hat vor ein paar Jahren Schlagzeilen gemacht. Die binäre Uhr. Ich gebe es offen zu. Es gibt viele Leute, die es einmal in den Leserkommentaren und so nicht sagen, ich bin zu blöd. Ich kann das nicht. Ich habe das nicht. Es hätte mal jemand, wo ein paar geschrieben haben in einem Online-Artikel über die binäre Uhr am Hauptbahnhof St. Gallen. Er hat ein paar geschrieben, ich kann das nicht lesen. Und der hat dann geschrieben, spinnt ihr eigentlich? Das ist total einfach. Und der hat er so eine Anleitung geschrieben. So. So, so eine Anleitung. Ihr müsst nur da und dann da und dann müsst ihr da und hoch 17 Quadrat plus und Pythagoras und diesem. So. Jetzt schreiben wir wahrscheinlich ganz viele Leute jetzt auch in die Kommentare Videos, du bist ein dummes Säckchen. Natürlich ist das einfach, so binäre Uhr. Ich sage euch einfach, wie es ist. Wieso soll ich kostbare Lebenszeit vergeuden, zum Lernen, wie man eine binäre Uhr liest? Und vermutlich ist das auch das, was sich die Jugendlichen denken. Wieso sollte ich kostbare Lebenszeit vergeuden, um eine analoge Uhr lesen, lernen, wenn es ja überall digitale Anzeigen hat? Es ist schon fast konsequent. Ja. Und damit gehen wir zum Daily Wahnsinn. Da stelle ich euch einen Gynäkolog aus Österreich vor. Und der zeigt in einer Fernsehsendung einen Eltern-Kind-Pass, der offensichtlich auf irgendeiner Geburtsklinik abgegeben wird zum Ausfüllen. Bitte sehr.
Dann haben wir noch solche Spinnereien, die gibt es ja jetzt schon. Und mich wundert, dass die Medien da nie irgendwo drauf eingestiegen sind. Wenn ich das nur herzeigen darf, das ist dieser Eltern-Kind-Pass, hier die Seite. Da hier haben wir den Mutter-Kind-Pass, das ist die Seite, die der Arzt oder die Hebamme direkt nach der Geburt ausfüllt. Und ich meine, allein hier, was da für Dummheit eingeführt wurde, wer immer dafür verantwortlich ist, Ärzte kann ich mir nicht vorstellen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da hier steht das Neugeborene nach der Geburt, dann wird der Name eingetragen und dann das Geschlecht. Und jetzt soll ich bei dem Kind, das frisch vor mir liegt, entweder ein Zipferl hat oder keins, eintragen, ob das Kind männlich, weiblich ist, aber auch, ob es offen, inter, divers oder ob ich keine Angabe mache. Ich meine, um diese Zeit so solche Sachen zu diskutieren oder einzutragen, ist der größte Wahnsinn, auch, würde ich sagen, aufgrund rechtlicher Situation.
Holy Christ! Also, ernsthaft, hä? Ja. Jetzt kann man, das Kind schlüpft und dann kannst du den Geburtspass, den Eltern-Kind-Pass ausfüllen und kannst dann gerade sagen, der hat kein Geschlecht, oder? Non-binär. Hä? Schau halt nach. Dann steht die Windeln auf. Weißt, früher oder später müssen wir die Windeln sowieso auftun, liebe frischgebackene Eltern. Wäre noch wichtig. Und zwar nicht einmal pro Woche. Also machen Sie auf, schauen Sie schnell an. Ah, interessant, okay, ja. Und dann wissen Sie, was es ist. Und dann machen Sie das Häkchen am richtigen Ort. Oder noch besser, liebe Geburtsklinik mit einem Eltern-Kind-Pass, tun doch bitte einfach normal. Und tun bitte die zwei Geschlechter rein, die es gibt. Danke vielmals. So, und dann nochmal, schauen wir nochmal, komm, ich zieh's durch, wir schauen nochmal zurück auf die Corona-Zeit und auf denkwürdige Sachen, die gesagt worden sind. Und jetzt tun wir das mit dem Bundesrat Gassis machen.
Da werden beispielsweise auch Personen als Covid-Patienten gezählt, die nicht wegen Corona ins Spital kommen, aber dann positiv.
Ja, das ist normal. Also einer, der mit einem Autounfall stirbt und Corona-positiv ist, ist ein Corona-Tod. Das hängt von der Definition ab. Mhm. Weltweit hat man Definitionen festgelegt und die müssen überall gelten.
Wisst ihr, was mich so fasziniert an dem Clip? Die Aussage, wir wissen es ja, jeder Tod mit einem positiven Test ist als Corona-Opfer gewertet worden, gezählt worden. Das wissen wir ja. Und ist ja gar genug. Aber wie der Bundesrat Gassis das in dieser Sendung gesagt hat, wenn es die grösste Selbstverständlichkeit sei. Ja, natürlich ist das so. Ja, nein, das ist auf der ganzen Welt so. Wir brauchen doch einheitliche Regeln. Selbstverständlich ist einem, der in Baum fährt mit dem Auto und an inneren Blutungen verstirbt und nachher einen positiven Test überkommt. Wieso man den testet, weiss ich auch nicht. Oder schon einen gehabt hat. Selbstverständlich ist dann Corona da. Er tut wie wenn es völlig normal wäre. Und jetzt kommt er dazu. Gerade vor wenigen Tagen, etwa eine Woche her, habe ich ein Interview geführt mit einem Physiker, der eine Studie gemacht hat und konnte belegen, dass nur jeder siebte PCR-Test, da das der Goldstandard der Tests in der Corona-Zeit, eine echte Infektion nachgewiesen hat. Alle anderen, die positiv angezeigt haben, sind Blindgänger gewesen. Nicht nachzuvollziehen, nicht keine Infektion vorgelegen. Hat er aus offiziellem Zahlenmaterial rausgesogen, indem er Zahlen miteinander verglichen hat, von den echten Infektionen und von den Testresultaten und so weiter. Jetzt hast du also jeden, der positiv getestet war und wenn er aus dem Fenster gekumpelt ist, ist er Corona-Tote gewesen. In Kombination damit, dass die allermeisten Leute, die einen positiven Test hatten, gar nicht das Virus hatten. Und wenn du diese zwei Sachen zusammenbügelst, dann musst du sagen, jede Zahl, die wir jemals gehört haben über Corona-Tote, ist Faktor, ich weiss nicht wie viel, einfach viel zu hoch und falsch und nicht wahr. Haben wir schon gewusst, ich weiss, ich erzähle euch nichts Neues. Aber ich habe wieder mal zeigen, der Gassis glatte sich, wie er einfach wirklich etwas, das ein fünfjähriges Kind verstehen würde, dass das nicht geht, dass das absurd ist, wie er das im höchsten Ton der Selbstverständlichkeit verteidigen. So, und jetzt noch ganz wichtige Informationen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bitte sehr.
Na, kennt ihr auch schon den Slavic Stare? Laut eines Internettrends soll man damit Milliardäre um den Finger wickeln können. Es kursieren Zehntausende dieser Videos und es ist häufig lustig gemeint. Selbst Menschen aus Osteuropa machen mit. Aber einige Historiker und Kulturwissenschaftlerinnen kritisieren den Trend als sexistisch und antislawistisch.
Bei diesem Trend werden osteuropäische Frauen auf einen bestimmten Stereotyp reduziert. Besonders kühl, traditionell schön, aber auch wenig intelligent und angeblich immer auf der Suche nach reichen Männern. Das ist keine selbstgewählte und auch eine widersprüchliche Zuschreibung und deshalb problematisch.
Ja, der Slavic Stare, der slawische Starre. Ich habe das bisher nicht gekannt. Danke vielmals, ARD. Ich weiss gar nicht, wie ich bis jetzt mit dem Nichtwissen durchs Leben gekommen bin. Es gibt also offensichtlich so einen bestimmten Gesichtsausdruck, wo angeblich vor allem Frauen slawischen Ursprungs anwenden, zum Männer bezirzen. So. Klappt auch umgekehrt. Also, weißt, können auch Männer vermögende ältere Damen bezirzen mit dem Slavic Stare, weil dann würde ich jetzt eben mal ein bisschen üben. Also, wie hat sie gemacht? Also, so, ein bisschen wenig Lippen vorfinden. Sie hat ja ein bisschen aufgespritzte Lippen gehabt, die Dame da in dem Bild, in dem Clip. Also, an den Lippen müsste ich noch arbeiten. Aber der Blick, was meint ihr so? Sieht schon nach Slavic Stare aus, oder? Sind schon ein paar ältere vermögende Frauen jetzt gerade vor dem Bildschirm umgekippt, aus der Latsche gekippt? Ich sollte meine Handynummer vielleicht publizieren. Wer weiß? Wobei, Moment, ich bin ja schon geheiratet. Ich bin ja schon... Sorry. Gut, also, jetzt aber. Wieso ich da überhaupt zeige? Es ist ja eine Nullgeschichte. Und da die hat sich um das nie gekümmert, wenn sie nicht eine Diskriminierungsgeschichte ausmachen können. Wenn nicht irgendwo eine unterbeschäftigte Expertin in einem Büro gehockt wäre, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich überlegen, wer könnte denn sonst noch so diskriminiert sein? Was haben wir schon alles? Wir Frauen, die Queeren, dieselbe, dort, dieses, jenes. Slawische Frauen. Jetzt nehmen wir mal die slawischen Frauen. Die werden ganz furchtbar diskriminiert, weil es den Ausdruck Slavic Stare gibt. Hört mal auf! Hört auf, verzweifelt! Diskriminierungsfeld suchen. Ich glaube nicht, dass da in dem Moment irgendein Slawin dagegen läuft und sagt, oh mein Gott, ich werde dermassen diskriminiert. Alle reden immer von dem slawischen Starren. Ich bin doch gar nicht so und ich suche doch gar keinen reichen Mann. Es soll sein. Und ehrlich gesagt, Ade, wenn es euch nicht gibt, 99% der Leute, die die Sendung sehen, haben vorher nicht gewusst, dass es das gibt. Dank euch wissen sie es jetzt. Also wenn überhaupt Diskriminierung jetzt irgendwie Auftrieb bekommt, dann dank euch. Gut, Leserpost. Da hat mir ein Zuschauer ein paar ganz kurze Sprüche geschickt und ich gebe einfach gerade mal ein paar zum Besten. Frauen mit grossen Brüsten sind im Leben erfolgreicher als Männer mit grossen Brüsten. Okay? Datenschützer fassungslos. Gelbes Buch aufgetaucht mit Namen, Adressen und Telefonnummern. Wobei, gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Okay. Oder da, ich habe im Bett schon alles probiert und muss sagen, Pizza ist am feinsten. So, das war es von der Daily Mail. Unterstützt die Sendung auf nebenspalter.ch. Hat bei meinen Video-Einblendungsbeiträgen jeweils eine Maske, wo ihr einen Beitrag auslösen könnt. Wenn ihr Lust habt, fünf Lieber überzuhören, immer her damit. Kommt im Nebelspalter und seiner redaktionellen Arbeitsgut. Oder abonniert gerade den Nebelspalter und ich nehme an, den Kanal habt ihr sowieso schon abonniert und bestelle jetzt den Kalender beim Nebelspalter. Und der Nebelspalter hat aktuell ein Angebot, so ein Black Week, Black Friday, frage mich nicht genau, Angebot für Geschenkabos, die handsigniert sind von Markus Somm und dem Dominik Feusi. Unterschriften, wo, wer weiß, in 20 Jahren vielleicht teurer sind, wertvoller als die vom Roger Federer. Man weiß ja nicht, wie sich die Welt noch entwickelt. Schön zu, Geschenkabo signiert. Nicht von mir. Vom Markus Somm, von Dominik Feusi. Plus den Kalender gibt's oben drauf, glaube ich, zu einem super Preis. So, ich könnte Matratzenverkäufer werden. Wenn's mit dem mal nichts mehr wird, kann ich Matratzen verkaufen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen und tschüss.